Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Interview mit Atlantis Drive. Hallo liebe Leute, hier ist Markus Pfeffer.
Sag mal, Markus, haben wir nicht vor gar nicht so langer Zeit erst miteinander gesprochen?
Ja, kann sein. Also ist noch keine Ewigkeit hier.
Und ich kann mich noch erinnern, dass du mir erzählt hast, bei der Printpresse wäre das jetzt theoretisch schon wieder ein Problem. Nach dem Motto, oh, nach 3 Monaten kommt der Pfeffer schon wieder um die Ecke und möchte neue Musik gemacht haben und mit uns darüber reden. Ist das wirklich so?
Na, das kann schon sein. Ich kann das auch ein Stück weit verstehen, weil, weißt du, in der Printpresse ist natürlich der Platz begrenzt. Ne? Im Internet hast du viel Platz und kannst noch eine Website und noch eine machen. Aber in so einem Printmedium, keine Ahnung, nehmen wir mal das Breakout-Magazin, das hat vielleicht 60 Seiten. Und wenn in jeder zweiten Ausgabe, Markus Pfeffer vertreten sein soll, sagen die irgendwann, naja, der Markus Meyer, der muss aber auch immer ein bisschen Platz bekommen. Das hängt, glaube ich, damit einfach ein bisschen zusammen. Und insofern, ja, bei der Anzahl der Veröffentlichungen, an der ich beteiligt bin, glaube ich, bin ich so kurz vor der Spammerliste.
Also jetzt harte Worte, so weit würde ich nicht gehen, aber man kann, glaube ich, schon sagen, du bist sehr umtriebig, ne, was so Komponieren und Veröffentlichung angeht. Denn jetzt ist ja gerade eben dein zweites Werk in diesem Jahr erschienen und nicht von derselben Band. Weil Anfang des Jahres haben wir über Lazarus Dream gesprochen und jetzt geht es um Atlantis Drive. Ist letzten Freitag, also heute, wenn wir aufnehmen, war es letzten Freitag, wenn es rauskommt, vorletzten Freitag, am 14.06. erschienen. Und ja, erzähl uns doch erstmal, außer dir, wer ist denn bei Atlantis Drive noch mit dabei?
Dann fange ich mal bei den Instrumentalisten an und heb den großen Joker bis zum Ende auf. Markus Kuhlmann an den Drums, kennt man, deutschlandweit bekannter, wirklich sehr guter Drummer und auch sehr netter Kerl. Kennt man von Zinner, war auch Tour-Drummer von Glenn Hughes. Gerade kürzlich habe ich seinen Auftritt, ich glaube, auf dem Rock Hard Festival mit John Diva and the Rockets of Love gesehen. Auch sehr, sehr coole Band, die so ähnlich wie Atlantis Drive ein bisschen den Spirit der 80er hochleben lässt. Wobei sie alle mehr Haare auf dem Kopf haben als insbesondere ich. Wobei ich nicht weiß, ob sie echt sind. Also bei Markus schon, bei dem Rest weiß ich nicht, ob sie Perücken haben. Egal, ich schweife ab. Also Markus Kuhlmann an den Drums. Da wir eine multinationale Band sind, Markus, wie es der Name schon vermuten lässt, ist ein Deutscher. Dann Joris Guibaud, ein Franzose, an den Keyboards. Hat die Hauptband Heart, wie das Herz, Line und die Void. Der Kontakt ist entstanden durch Carsten Schulz von Lazarus Dream, weil er mit die Void auch schon 2 Alben eingesungen hat und daher Joris Guibaud kannte. Ja, und last but wirklich not least am Gesang, die lebende Vocal-Legende Mark Bowles, ja, der mit Yngwie Malmsteen ja schon mehrere Alben gemacht hat. Ring of Fire, Shining Black, Royal Hunt hat er mindestens ein Album auch gemacht und so weiter und so fort. Also ich glaube, ihn muss man eigentlich nicht vorstellen.
Ich denke auch, dass das so ist. Und direkt mal die Frage, wie kommt sowas zustande? Also das ist jetzt ja, auch wenn es gemein klingt, es klingt nicht danach, als wäre Atlantis Drive wirklich eine Band, die zusammen probt, oder?
Nee, in der Tat nicht. Warum gibt es Atlantis Drive überhaupt, wäre die noch ein bisschen kritischere Frage, die ich dann einfach mal beantworte. Als ich 1988 angefangen habe, E-Gitarre zu spielen, hatte ich gerade so 1,5, knapp 2 Jahre überhaupt Rockmusik gehört. Und was war, ich glaube, du bist noch jünger als ich, aber was war damals so die Musik, die gerade en vogue war im härteren Rockbereich, abgesehen von Thrash Metal, war natürlich dieser, ich sag mal, Poser Melodic Rock, ne? Also harte Gitarren, ja, aber auch immer sehr präsente Keyboards, ne? Damals haben Judas Priest mit Gitarren-Synthesizern experimentiert. Turbo war meine erste Priest-Platte, ne? Ich bin mit den Turbo Priest aufgewachsen. Iron Maiden haben damals gerade Somewhere in Time gemacht, mein erstes Maiden-Album, auch Gitarren-Synthesizer. Und das erste Rock-Album überhaupt, das ich ganz gehört habe, war Constrictor von Alice Cooper mit Kane Roberts, ne, dem Gitarren-Rumbo. Und auch da waren die Keyboards sehr omnipräsent. Bon Jovi, Living on a Prayer, Europe, The Final Countdown. Ist klar, die Quintessenz ist, Rockmusik mit sehr präsenten Keyboards. So, und wäre ich damals, Ende der 80er, imstande gewesen, so ein Album wie Atlantis Drive zu schreiben und aufzunehmen, hätte ich es denn getan, wenn ich denn den richtigen Keyboarder gehabt hätte. Und wir hatten immer hier die Problematik, wir haben einfach nie einen Keyboarder gefunden, der eigene Musik machen wollte. Die ganzen Keyboarder, mit denen ich zusammengearbeitet hatte, wollten einfach nur covern und Kohle scheffeln und einfach keine Songs schreiben. Ist so, klingt hart, ist aber so. Und irgendwann vor 2 Jahren oder so habe ich mir gesagt, so, jetzt will ich das Album machen, was ich Ende der 80er nicht aufnehmen konnte, weil mir der richtige Keyboarder und natürlich auch das eigene Know-how dazu gefehlt hat. Und dann habe ich mir als erstes Joris Gibo ins Boot geholt und habe gesagt, hey, hättest du Lust, eine Platte zusammenzuschreiben, die so ein bisschen diesen Spirit der späten 80er Melodic Rock Synthi Bands aufgreift. Und er war sofort Feuer und Flamme, weil Hardline ziemlich genau diese Art von Musik macht. Dann haben wir 7 Songs geschrieben und dann habe ich überlegt, wen könnte man als Sänger mit ins Boot nehmen.
Okay, das heißt also, dass wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Also wie kommt man dann an Mark Buhls?
Nicht gelogen, das glauben die Leute manchmal nicht, aber es ist genau, wie ich es jetzt erzähle. Ich habe gegoogelt, da gibt's eine Website, keine Ahnung, Mark Bowles Music oder markbowles.com, da gibt's eine E-Mail-Adresse, da habe ich einfach eine Mail hingeschrieben, habe ihm einen Ausschnitt aus allen 7 Songs geschickt, habe gesagt, hey, hier sind Ausschnitte aus den 7 Songs, dann kriegst du ein Gefühl für das Album, das wir aufnehmen wollen, und ich habe ihm natürlich auch geschrieben, dass ich gerade das damals neu veröffentlichte Ring of Fire Album sehr cool fand und seine Gesangslinien, die sehr melodisch waren, angesichts der doch relativ sperrigen Kompositionen. Da habe ich mal gesagt, ich würde mir wirklich mal wünschen, seine Stimme und seine Gesangslinien eben auf dieser, ich sag mal bewusst ein bisschen Retro-80er-Mucke zu hören, ob er daran interessiert ist. Das war einfach ein Wagnis. Und es hat keinen Tag gedauert und er war Feuer und Flamme. Oh. Es ist wie... Ja, kaum zu glauben, aber wahr, es ist so, ja.
Aber es ist doch eine sehr schöne Geschichte. Das heißt, du hast ja also schon ein Stück weit einen Kindheitstraum, jetzt nicht, aber Jugendtraum erfüllt mit diesem Projekt.
Ja und nein. Es hatte noch eine andere Bewandtnis, warum ich mit Joris Gibo eben das Album zu zweit geschrieben habe. Natürlich, wie du eingangs gesagt hast, ich veröffentliche relativ viel Musik, ich schreibe auch wahnsinnig viele Songs und natürlich... Mit ein bisschen Selbstkritik muss man sagen, natürlich merke ich, wie und wann ich plötzlich anfange, mich zu wiederholen. Ich wollte auch mal bewusst jetzt nur den Job des Gitarristen und Bassisten übernehmen und die Keyboards, die ich auf den ganzen anderen Alben ja auch mit übernehmen, Barnabas Sky, Lazarus Dream insbesondere, einfach mal jemand anderem überlassen, um auch andere neue Elemente in meine Songs mit reinzubringen. Und da brauchst du einfach jemand, mit dem konstruktiv und kreativ zusammenarbeiten kannst. Und das hat im Prinzip, ich habe beides sozusagen zusammengeführt. Eben nicht mehr alles allein machen, Klammer auf müssen, Klammer zu, und auch Einflüsse von außen zulassen, bewusst.
Und wie funktioniert das dann? Also, ich meine, früher klingt immer so, als wäre ich auch schon steinalt, ne? Früher, als ich auch selbst noch eine Band hatte, hat man im Proberaum gehangen, hat Songs zusammenkomponiert. Ich meine, klar, das war zur Schulzeit, da hattest du unendlich viel Zeit, aber wenn ich jetzt höre, jemand kommt aus Frankreich, wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird man ja wohl nicht mal eben sich am Wochenende kurz treffen irgendwo in der Mitte und anfangen zu jammen. Also nee. Wie läuft das denn dann ab?
Einfach mit dem Hin- und Herschicken von Dateien. Ne? Natürlich muss man auch gewisse technische Grundvoraussetzungen kennen und beachten, damit man die auch problemlos austauschen kann. Insbesondere zum Beispiel, jede Datei, die ich verschicke, geht los mit dem Tempo. Der Dateiname, da steht dann, keine Ahnung, 124 Beats per Minute, E minor, E moll, ne? Also das Tempo und die Tonart steht drin, damit jemand dann in seinem Recording-Projekt als erstes das Tempo einstellt, um die Datei auch ins Taktraster zu bringen. Und dann kannst du sagen, hey, im 36. Takt würde ich einen Akkordwechsel so und so machen. Ne? Und tatsächlich ist diese Art und Weise zusammenzuarbeiten viel effektiver, als wenn du im Proberaum mit 5 Jungs zusammenhängst, von denen die Hälfte besoffen ist und die andere Hälfte keine Ideen hat. Nein, ich bin jetzt ein bisschen fatalistisch, aber tatsächlich, ganz ehrlich, ich habe schon viele Bands gehabt, aber wir haben noch nie im Proberaum komponiert. Nie. Weil nie alle wirklich so kreativ waren, dass man im Proberaum komponiert hätte. Ich habe auch bei Winterland zum Beispiel, habe ich immer die Songidee mit in den Proberaum gebracht und dann hat man Details ausgetüftelt. Aber ich habe schon immer ganze Songs geschrieben.
Ja, coole Sache. Also ich weiß schon, was du meinst. Klar, gerade wenn man zur Schule geht, ist es klar, geht es oft eher ums Saufen oder ums Spaß haben, als ums wirklich kreative Arbeiten. Ne? Also ich glaube, wir verstehen uns da schon.
Na und vor allem, und den einen Punkt muss man vielleicht doch nochmal ernsthaft in die Waagschale werfen. Wenn man sich im Proberaum trifft, mittwochs um 8 und man hatte einen Scheißtag im Job, ne? Dann heißt es so, jetzt sei per Knopfdruck kreativ. Auch das habe ich oft gemerkt, das ist schwer, per Knopfdruck jetzt plötzlich zu funktionieren. Ne? Dadurch, dass du jetzt im, du siehst hinter mir mein Recording-Equipment und alles, ne? Das ist üblicherweise zum Beispiel auch am Wochenende fast immer alles angeschaltet. Frag nicht nach meiner Stromrechnung. Aber wenn ich eine Idee habe oder auch wenn ich nachts wach werde und eine Musikidee im Kopf habe, schalte ich das ein und in 1,5 Minuten ist das aufnahmefähig und ich kann jede Idee aufnehmen, die ich will. Und ich bin aber nicht per Kalender dazu verpflichtet, jetzt mittwochs abends um 8. Ich kann es dann tun, wenn es auch wirklich tatsächlich raus will. Weißt du, was ich meine? Und das ist ein großer Vorteil. Das ist ein ganz großer Vorteil.
Aber nicht, wenn du gerade arbeitest, oder? Dann geht das nicht.
Nee, leider nicht.
Weiß man ja nicht.
Ja, wobei, ich habe tatsächlich schon oft auch irgendwie aufs Handy dann irgendwie eine Idee draufgesungen. Die schönste Story ist am 1. Januar, ich muss überlegen, 2000, keine Ahnung, 17, glaube ich, war es, hatte ich morgens den Müll runtergebracht. Alle haben noch geschlafen, weil sie Silvester gefeiert haben. Und ich hatte plötzlich bring den Müll runter und habe eine Melodie. Ding, 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 ding. Oh Gott, wohin mit der Melodie? Aufs Handy draufgesungen und daraus wurde dann ein Song. Auferstehen von Winterland übrigens. Ne? Also die Quintessenz ist nur eine Bing, 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 Bing. Ne? Und der Rest ist dann, so blöd es klingt, Handwerk. Ne? Da musste halt, da habe ich mit dem Klavier eingespielt, als ich dann eine Viertelstunde später oben war. Und dann hatte ich übrigens den Drummer und den Sänger angerufen und wir haben zusammen dann das Lied ausgearbeitet. Ne? Aber das war so eines der wenigen, wo ich wirklich mal gesagt habe, da macht man jetzt zusammen aus, ich sag mal, 6 Sekunden Inspiration und 3,5 Minuten Song.
Du musst ja aber ein riesen Anwesen haben, wenn du eine Viertelstunde vom Mülleimer zurück in deine Wohnung brauchst. Ne? Also das finde ich jetzt.
Nein, aber ich wohne im 12. Stock und damals war der Fahrstuhl kaputt. Die Story ist mir gerade eingefallen.
Aber ist jetzt nicht wie bei Big Bang Theory, oder? Dass da irgendwie mal jemand was im Fahrstuhl angestellt hat und darum funktioniert er nicht mehr, oder?
Das weiß ich nicht. War ja abgestellt.
War schon immer kaputt. Ah, okay. Ah, du hast vorhin gesagt, du bist für Gitarre und Bass zuständig. Jetzt hat es dich nicht gereizt, wenn du dir schon einen Keyboarder und einen Sänger suchst, auch einen Bassisten dazu zu nehmen? Oder sagst du immer, nein, Bass kann ich selber?
Nein, es hängt weniger daran, dass ich tatsächlich Bass selber kann, als vielmehr an der Art und Weise, wie ich komponiere. Ne? Also, wie ich gerade gesagt habe, ne, manchmal habe ich so ein Ding, 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 Ding. So, was machst du dann? Ne? Nimmst du die Melodie auf, aber das Erste, was du brauchst, immer in einem Rocksong, das allererste ist ein Groove. Das heißt, du brauchst Schlagzeug und Bass. Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass ich dann hier hinter mir, ich habe ganz viele Schlagzeug-Samples, sodass ich relativ schnell, die sind auch nach Tempo, nach Stil sortiert und so weiter, ganz schnell mir einen Drum-Groove zusammenfummel und dann den Bass in die Hand nehmen, ein Drum-Bass-Arrangement mache und dann erst überlege, was ich mit der Gitarre dazu spiele. Deswegen ist so ziemlich das Unnötigste, was ich brauche, ein Basser, weil ich den Bass ziemlich als allererstes brauche, um das Fundament zu legen, auf dem ich dann mir überlege, was ich mit der Gitarre spiele. Also ich ganz selten spiele ich irgendwie Gitarre vom Fernseher und habe eine Riff-Idee. Meistens ist es eher ein Groove oder eine Melodie. Deswegen brauche ich zuerst den Bass. Und wenn ich dann jemand anrufen muss und sage, spiel das, was ich gerade im Kopf habe, ist natürlich Quatsch. Ne?
Ja, das könnte schwierig werden auf jeden Fall.
Das hängt aber an der Art und Weise, wie ich Ideen ausarbeite.
Wenn ich das jetzt richtig nachgelesen habe, ist ein Song nicht von dir und dem Keyboarder komponiert. Oder zumindest hat da jemand mitkomponiert. Wer ist das und wie ist es dazu gekommen?
Ja, danke. Das ist eine wirklich gute Frage und ist auch schön, dass ich die Möglichkeit habe, das zu erzählen. Das hakt so ein bisschen ein an dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man merkt, dass man sich selber wiederholt und dann ein bisschen Input von außen sucht, ich habe dann Jürgen Walzer angerufen von Disperia. Ne? Der hat ja vor letztes Jahr da über El Puerto Records das dritte Disperia-Album veröffentlicht. Das ist so eine, ich nenne es mal eine Metal-Oper mit Zach Stevens, mit Carsten Schulz und eben auch Ralf Schepers am Start. Und Jürgen und ich kennen uns schon, keine Ahnung, 35 Jahre, ne? Wohnen im selben Ort. Und ich habe ihn dann irgendwann angerufen und habe gesagt, hey, hast du nicht nur irgendwo ein cooles Melodic-Rock-Riff rumliegen, das zu soft für Disperia, aber trotzdem eigentlich ziemlich cool ist, dann mache ich dir einen Song draus. Ja, das war der Anfang, das Ende hat sich selbst erklärt. Er hat mir dann was geschickt, dieses Riff für United, wie der Song jetzt heißt. Und ich glaube, den Refrain und den Rest habe ich dann gemacht. Und Joris hat natürlich die Klaviermelodien und alles sich dazu überlegt. Und der Arbeitstitel von Jürgen war schon United. Das hieß einfach United, obwohl es nur ein Instrumentalfragment war. Und ich habe den Titel dann auch Mark Bowles weitergemeldet und habe gesagt, hey, könntest du nicht den Titel beibehalten und dazu so einen Song ja über Zusammenhalt darüber zu schreiben, dass die Menschen doch ein bisschen zusammenrücken sollten oder vielleicht eine Ode an die Kameradschaft. Und ja, das hat er mehr oder minder per Bestellung getan.
Per Bestellung getan, das klingt sehr schön.
Ja, so. Ja, was übrigens für alle Songtitel gilt, er hat mich gefragt, ob ich irgendwelche Textideen habe. Ich habe mich einen Sonntagnachmittag hingesetzt und spontan aufgeschrieben, was mir so spontan in den Sinn kommt zu den Songs. Und er hat tatsächlich die Titel aufgenommen und die Themen, die ich sozusagen initial in mir gespürt habe, und hat daraus wirklich coole Texte und sehr schöne Melodien gemacht. Echt beeindruckend, wirklich.
Das heißt, du hast ihm jetzt nicht wirklich freie Hand gelassen, oder? Du hast ihm zumindest grob eine Richtung vorgegeben.
Nein, eigentlich lasse ich Sängern, mit denen ich zusammenarbeite, komplett freie Hand, weil ich das gar nicht will, weil ich mich da gar nicht einmischen will. Ich sage, schreibt einen schönen Text dazu, eine coole Melodie, bitte nichts Sexistisches, möglichst nichts Politisches und auch natürlich gewaltverherrlichend wäre auch blöd. Ne? So, und tatsächlich habe ich auch Marc sozusagen so loslaufen gelassen und dann hat er plötzlich mich angeschrieben und gesagt, ja, ob ich irgendwelche Ideen hätte, also ich dürfte da auch Input geben, also er wollte das nicht abwehren. Und habe ich mir, wie gesagt, 1,5 Stunden Zeit genommen, das Ding zweimal durchgehört. Zum Beispiel Medusa habe ich dann auch geschrieben, Medusa oder Medusa Smile. Schreib entweder was über die griechische Mythologie, mach so ein bisschen was Sagenhaftes oder Medusa Smile als Sinnbild für Menschen, die dich vorne rum anlächeln und hinten rum das Messer in den Rücken rammen. Und er hat sich dann für Zweiteres entschieden. Ne? Schon cool, ja.
Es ist sehr spaßig, dass du es angesprochen hast, weil es wäre wirklich eine Frage von mir gewesen. Du hast gesagt, nicht sexistisch, nicht gewaltverherrlichend. Also ich stelle es mir jetzt natürlich auch schwierig vor, auf diese musikalische Vorlage so Cannibal Corpse-mäßige Texte zu schreiben. Aber jetzt, wenn es wirklich so gewesen wäre und wenn es nur ganz stark metaphorisch irgendwie gewesen wäre, wie hättest du auf sowas reagiert? Wenn jetzt jemand um die Ecke kommen würde mit so einer total schäbigen, keine Ahnung, total schäbigen Text, wo Frauen deklassifiziert werden oder so. Hättest du dann solidarisch gesagt, lass das mal nicht machen, oder?
So wie beispielsweise, haben nicht Manowar dieses Pleasure Slave? Das war ja damals in die Richtung, genau, das war ganz furchtbar. Keine Ahnung, wie ich reagiert hätte. Wahrscheinlich hätte ich erstmal geglaubt, ich träume im Sinne eines Albtraums. Keine Ahnung, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Marc, nimm das Zeug und wischle damit den Hintern ab, aber schreib gefälligst einen neuen Text. Ne? Also, ja, ich glaube, da hätte es wenig Diskussionen gegeben. Da wäre ich dann zum Autokraten geworden, glaube ich. Egal, wie hart das jetzt klingt.
Heißt das, du lehnst sowas grundsätzlich ab oder ist es jetzt eher so nach dem Motto, zu der Musik passt das nicht?
Na, eher Ersteres. Deswegen, also jetzt auch um jetzt so Death Metal oder Grunge, so, habe ich nichts dran. Das, also jeder kann das machen, der das auch cool findet und kann auch Spaß dran haben, aber ist nicht meine Welt einfach. Das, also ich bin das nicht und ich hätte schon gern, dass ich irgendwo auch in den Texten, die auf meine Musik gesungen werden, mich wiederfinde. Ne? Deswegen habe ich natürlich auch so ein paar Themen drin. Auch wenn das Album relativ leicht klingt, so sind die Texte zum Teil ja doch schon ein bisschen, ich sag mal, Middle-Ager-kompatibel. Ne? Curtain Falls handelt schon davon, dass der Vorhang irgendwann demnächst fällt, weil du mehr Lebenszeit hinter dir als vor dir hast und die Frage stellst, wenn der Vorhang gefallen ist, was hast du bis dahin getan, was du wirklich hast tun wollen? Ja, genauso Farewell to a Friend, da ist damals eine mir nahestehende Person gestorben. Da geht es natürlich auch um Abschied nehmen, ne? Und Time genauso, dass Zeit das einzige Gut ist, das wir haben, inklusive Gesundheit, und das hängt zusammen. Also, und wenn ich jetzt die Songs höre, bei denen ich tatsächlich thematisch Input geben durfte, wie gesagt, gar nicht wollte, durfte, Marc hat es mir erlaubt, ne? Finde ich mich natürlich schon sehr stark darin wieder, und das macht natürlich umso mehr Spaß, als wenn jetzt jemand von irgendwelchen Drachen und Regenbogen singt.
Kann aber auch Spaß machen, ne?
Ja. Zum Beispiel, ohne das abzuwerten, bei Barnabas Sky hat auch auf dem ersten Album Legends Rise der Opener-Song von Danny Vaughan, der hat so ein bisschen sagenhafte Geschichten mit drin, was ich auch sehr cool fand und was auch zu dem Song gepasst hat, mit 7 Minuten langem Intro und so. Da haben so sagenhafte Gestalten tatsächlich Sinn gemacht. Oder Alkenost von Zach Stevens auf dem Barnabas Sky-Album. Das ist eine aus der russischen Mythologie irgendwie ein Fabelwesen mit Frauenkörper und keine Ahnung, Vogelkopf. Also das kann schon cool sein, ja. Ne? Aber jetzt bei diesem Album, wo es auch so ein bisschen um Nostalgie ging und auch so ein bisschen um Zurückblicken, ja, sind so die leicht melancholisch angehauchten Themen auch, glaube ich, passender.
Auf jeden Fall. Also ich habe es ja eingangs auch gesagt, es hätte, glaube ich, sehr seltsam gewirkt, wenn auf eurem Album jetzt ein Song heißen würde, keine Ahnung, Hammer Smashed Face, ne, oder was Cannibal Corpse so haben. Aber, naja, wer weiß. Du hast vorhin was von Abschied nehmen gesagt. In der letzten Folge waren wir ja mal kurz bei Wandenplas. Die haben jetzt ja ein neues Album und die mussten auch Abschied von ihrem Keyboarder nehmen. Was hältst du von dem neuen Album inklusive des Keyboarders, wenn du das an dieser Stelle zum Besten geben möchtest?
Ja, klar, kann ich auf jeden Fall. Also erstmal das neue Album habe ich schon hoch und runter gehört und auch auf Facebook mit einem ausführlichen Post, über den sich auch Andy Kunz sehr gefreut hat. Wir kennen uns ja auch schon seit 35 Jahren. Sehr positiv ausgelassen. Also ich finde das Album wahnsinnig gut. Tolles Album. Auch wenn ich Günter Werno auch schon lang kenne, wir hatten damals, 1990, hatten Wandenblas und meine erste Band den gleichen Manager. Ne? Insofern, wir kennen uns wirklich schon lange. Ich kenne und schätze auch Günter sehr, aber Alessandro Del Vecchio ist natürlich auch ein super Musiker. Jeder weiß, dass er, glaube ich, auch in den letzten, keine Ahnung, 7 oder 10 Jahren wahrscheinlich 5000 Songs für Frontier geschrieben hat. Er ist natürlich auch eine Kreativschmiede par excellence, auch wenn er da ein bisschen umstritten war. Aber ich finde auch, er hat schöne Sachen auf dem Album gemacht, einige neue Elemente reingebracht, ohne den Sound zu verändern. Und ich hatte auch schon ein paar Mal mit ihm Kontakt. Ist auch ein sehr netter Typ, was ich auch über Carsten Schulz weiß, der mit ihm vor geraumer Zeit schon ein Album, dieses Edge of Forever Album, das erste oder zweite aufgenommen hat. Also ist auch ein wirklich netter Kerl. Bin mal gespannt, ob wir uns treffen, weil er wahrscheinlich ja dann hin und wieder auch mal in Kaiserslautern eintrudeln wird.
Zur Proben meinst du jetzt für Wandenblas zum Beispiel?
Genau, mindestens dann für Gigs oder Tour oder was auch immer. Und wir haben ja auch mit Winterland Wandenblas ein paar Mal supported. Wie gesagt, das werden wir in absehbarer Zeit wahrscheinlich eher nicht tun. Aber wenn sie hier spielen, bin ich natürlich beim Gig, zumindest als Zuschauer dabei. Da trifft man sich, glaube ich, schon.
Thema Gigs, auch ein Thema für Atlantis Drive oder reines Studioprojekt, weil logistisch zu kompliziert mit so vielen verschiedenen Personen?
Eher Letzteres tatsächlich. Ne? Wobei, wie immer, hängt es halt am Budget. Ne? Wenn uns jemand für ein Festival buchen will und genug Kohle hat, um die Kosten zu decken, gern. Aber ja, angesichts knapper Kassen an jeder Stelle und eben der Problematik mit den schwierigen Vorverkaufszahlen, wird dieses finanzielle Risiko wahrscheinlich so gut wie keiner eingehen können oder wollen.
Also finanziell meinst du jetzt, man muss ja erstmal Mark wahrscheinlich aus den USA irgendwie einfliegen.
Genau, wobei das hat er kürzlich übrigens für dieses Circus of Rock gemacht mit dem Mika, was ist das, Rantinen oder wie der heißt, der Mensch, der diese Heavy-Saurus-Geschichte da gemacht hat, relativ bekannter Drummer in Finnland. Und mit dem hat er eine kleine Tour da oben gemacht, obwohl er auf dem Album auch nur 1-2 Songs gesungen hat. Ne? Also das hat irgendwie funktioniert, ja, welche Sponsoren auch immer die Tour finanziert und dann auch den Flug bezahlt haben. Das ist natürlich alles nicht so einfach. Ne?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir an dieser Stelle mal genau über sowas reden, weil ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute sich gar nicht vorstellen können, dass sowas wirklich ein Problem sein kann, weil naja, so ein interkontinentaler Flug ist ja nicht gerade billig und da hängen ja auch noch ein paar andere Sachen dran, also man muss ja irgendwie auch verpflegt werden in der Zeit und irgendwie ist ja, glaube ich, jeder froh, wenn er am Ende auch ein paar Mark im Portemonnaie hatte.
Genau, und übernachten, ne? Du musst übernachten, du musst versichert sein, auch wenn du auf Tour gehst, ist ja mit einer der größten Kostenpositionen ist nicht nur das Reisen und Übernachten, sondern vor allem die Versicherung, Instrumentenversicherung. Ne? Und eine Instrumentenversicherung haben wir auch vor Jahren mal für unseren Proberaum abschließen wollen. Das wäre horrend teuer gewesen, wenn wir nicht mindestens, glaube ich, 4 Schlösser gehabt hätten, haben es dann bleiben lassen und glaubst oder glaubst nicht, nach einem Gig, ich hatte meinen Amp zum Glück mit nach Hause genommen, der Sänger hat die Gesangsanlage in den Proberaum, ja, und am nächsten Tag war er leer geräumt, ne? Und tschüss, weg war das Zeug und versichert war natürlich nicht. Also, da sind viele Kosten drin, ne? Also, wenn du da mal grob durchkalkulierst, Flug, Übernachtung, Verpflegung, Versicherung, ne, dann brauchst du einen Tontechniker, du brauchst einen Lichttechniker, jemand, der das Merchandise macht, der will ja auch bezahlt werden für was auch immer. Ja, also da mal grob durchkalkulieren, da sind schnell. Also da bist du nicht mehr vierstellig, sehr schnell. Ne?
Klar. Kann ich mir schon vorstellen, ja. Aber nicht nur Touren kostet ja Geld, auch Musik aufnehmen. Darum hätte ich mal eine Frage. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Blind Guardian haben Somewhere Far Beyond jetzt neu aufgenommen in einer Revisited Version. Und einer der ersten Kommentare, den ich so auf Facebook oder wo auch immer gelesen habe, war, die wollen Kohle scheffeln. Da habe ich nur so gedacht, naja, ob man mit Musik heutzutage noch Kohle scheffelt, wage ich stark zu bezweifeln, auch wenn Blind Guardian sicherlich eine international sehr erfolgreiche Band sind. Aber letzten Endes hätte ich gesagt, wirklich Kohle scheffeln im Sinne von reich werden, werden die, glaube ich, auch nicht damit. Oder wie siehst du das? So Neuaufnahmen von Sachen, macht man damit wirklich Kohle oder überhaupt mit Musik? Verdient man damit wirklich noch nennenswert Geld?
Es kommt darauf an, über welchen Kanal und wie groß tatsächlich dein Publikum ist. Ne? Also, um mal einfach mal eine realistische Zahl rauszuhauen. Wenn du heute sowas wie Atlantis Drive veröffentlichst, kannst du happy sein, wenn du Europa / weltweit ungefähr 500 CDs verkauft. So, das war vor 20 Jahren, hättest du da noch vielleicht einen Markt von 5.000 gehabt. Ne, das kannst du dir den Grenzertrag in etwa ausrechnen. Insofern, bekannte Bands wie Wantenblas haben natürlich größere Absatzzahlen, weil sie auch länger sich ein Publikum erspielt haben, über Jahrzehnte, aber gerade neue Projekte. Und die haben es schwerer, erstens. Und zweitens, die meisten Menschen, ich auch. Ich kaufe nur noch 3-4 CDs im Jahr, die ich wirklich von meinen Stammbands im Schrank stehen haben will. Ansonsten habe ich keinen Platz mehr. Die meisten Leute streamen leider nur, wenn ich ein Album will. Ich kaufe es für 10 Euro und lade es wirklich von Amazon als MP3 runter. Aber das Problem ist, dass die Streaming-Einnahmen gegen Null tendieren. Na, ich hatte mein Solo-Album gemacht und die Zahl weiß ich ziemlich genau. Ich hatte ein Solo-Album auf Deutsch veröffentlicht, eine Eigenregie über Recordjet vertrieben und so. Also hast die CD bei Amazon kaufen und überall streamen können. Und dann kam die Abrechnung über ungefähr 11.000 Streams, ne? Album-Streams. Ich dachte, 11.000 Blätter, 26 Seiten Abrechnung, knapp 12,43 €. Jetzt kannst du es ausrechnen. 12,43 €. Ne? Da kannst du nicht mehr einen Cheeseburger in McDonald's davon essen. Also sprich, der Grenzertrag bei der Veröffentlichung Musik bezüglich Streaming ist null. Wo du wirklich Geld machen kannst, ist über öffentlich-rechtliches Radio. Das ist aber für unser Genre einfach null. Ne? Da hast du vor ein paar Jahren, wir haben ja mit Winterland Deutschrock gemacht, vor ein paar Jahren hast du da pro Sendeminute ungefähr 4 € ausgezahlt bekommen als Urheber, Musik und Text. Ne? Also wenn ein Song einmal läuft, roundabout 15-16 €, ne, bei 3,5-4 Minuten. Also wenn Unheilig dann mal so einen Song rausgehauen hat und der ist auf allen Öffentlich-Rechtlichen 3 Monate lang 20 Mal am Tag gelaufen, rechne hoch, dann weißt du auch, warum der sich zur Ruhe setzen konnte, weil die GEMA-Einnahmen über die öffentlich-rechtlichen Radios immens sind. Also wenn du das machst, kannst du mit Musik schon Geld verdienen. Aber um dort reinzukommen, musst du halt den Redakteuren leider Reisen auf die Seychellen bezahlen. Und das sage ich jetzt ernsthaft, weil ich es auch weiß. Genauso läuft es und nicht anders. Es läuft nur über Geldflüsse hintenrum, die nicht offiziell existieren. Und das ist der Grund, warum ich diesem korrumpierten Radio-Scheiß auch mit Winterland AD gesagt habe, ich möchte damit nichts zu tun haben. Du kommst nur ins Radio und das ist auch der einzige Grund, warum deutschlandweit auf allen Sendern das Gleiche läuft, weil es da eben Zahlungen gibt, die es angeblich nicht gibt. Das sage ich und stehe dazu, weil ich es weiß. Ich habe mit Leuten gesprochen, ich weiß es.
Harter Tobak an dieser Stelle. Ja. Jetzt hast du alle hier hoffnungslos desillusioniert.
Nee, aber das war auch der Grund, warum ich dann in der Pandemie gesagt habe, weg mit dem Dreck, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, ich gehe zurück zu der Musik, die mich überhaupt zur Musik gebracht hat und mache es wirklich aus Spaß an der Musik, wie übrigens wahrscheinlich auch Blind Guardian. Die können zwar inzwischen davon leben, ne, aber wenn die ein Album nochmal neu aufnehmen, wollen sie wahrscheinlich eben auch mit der Aufnahmetechnik und dem Können, das sie jetzt haben, vielleicht die Fehler nicht mehr machen, die sie damals gemacht haben. Also da unterstelle ich keine finanziellen Absichten. Das ist wirklich vermessen, das zu tun. Wer das tut, der weiß nicht, dass man heute wirklich damit wirklich kein Geld mehr
findet. Ja, aber du weißt auch, trollen kann jeder. Und das ist das Erste, was immer passiert.
Stimmt leider, ja.
Da kommen wir mal von dieser etwas traurigen Sache zu etwas Schönem. Euer Album hat ja ein sehr schönes Cover. Irgendwie hat mich das so ein bisschen, auch wenn es, glaube ich, das falsche Auto ist, an Knight Rider erinnert. Ist das Zufall?
Das ist wirklich interessant. Keine Ahnung. Da musst du Alex Frey fragen von Die Vicious. Ne? Das ist ja der Kopf und der Bassist von der Band Die Vicious.
Ja, kenne ich.
Ich hatte mit Alex irgendwie telefoniert wegen irgendeiner Sache und hatte ihm von Atlantis Drive erzählt und gesagt, dass ich noch ein Cover brauche, das irgendwie nach 80s aussieht, ich hätte fast gesagt, riecht. Ich mir, oh, ja, mach ich da was. Nächsten Tag war das Ding da. Mehr kann ich nicht dazu sagen, ne?
Coole Sache.
Ja. Das ist wirklich cool. Also jeder sagt, was ein cooles Ding und es ist wirklich so eine Momentgeburt, ne?
Aber kannst du die Assoziation mit Knight Rider verstehen oder denkst du, nee, ist ja völlig abwegig?
Doch. Aber ob Alex sich das tatsächlich gedacht hat, weiß ich nicht, ne? Weil ich kenne mich mit Autos überhaupt nicht aus. Er hat mir auch den Typ gesagt, ich bin da vollkommen unwissend, genauso wie bei Fußball. Aber ja, wenn ich so jetzt gerade mal hingucke, ja, schon, das ist schon ein bisschen Kit so. Ne? Ja.
Ein Thema für dich, Knight Rider? Oder warst du eher Team Airwolf oder Team A-Team oder gar nichts von alledem?
Oh Gott, wie antworte ich jetzt da sinnvoll? Also, ich war leider weder noch, weil wir in den 80ern so blöd gewohnt haben, dass wir mit als letztes Haus überhaupt RTL empfangen haben. Und tatsächlich sind wir hin und wieder zu einem Jungen, der ungefähr 400 Meter weg wohnte. Das Haus hat so ein bisschen exponiert gestanden. Und wenn die Antenne richtig eingerichtet haben, dann haben die RTL empfangen. Unter an der Grenze zwischen Saarland und Rheinland-Pfalz. Und tatsächlich, dann haben wir nur Knight Rider geguckt. Da war Knight Rider das Nonplusultra. Die anderen Sachen kannte ich gar nicht. Also Knight Rider hatte schon einen gewissen Coolness-Faktor. Ich weiß, dass man über Hasselhoff heute nur Witze macht, aber damals war der halt voll der Held. Noch lange vor Baywatch.
Auf jeden Fall, das stimmt. Wobei er, glaube ich, durch Baywatch dann noch wesentlich populärer geworden ist.
Das stimmt. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich gerade kürzlich den Pilotfilm für Airwolf mal irgendwo angeguckt hatte. Ich glaube, der war kostenlos auf Amazon oder so. Und dann mal nachgelesen hatte zum Thema traurig. Ne? Der Jan-Michael Vincent, der ist ja irgendwie auch ganz furchtbar verarmt und mit amputierten Beinen und was weiß ich nicht alles verendet. Aber ja, ich schweife ab.
Wir schweifen ab, genau. Denn eine Frage habe ich noch. Eigentlich hätten wir die direkt am Anfang stellen sollen, aber irgendwie ist mir das ein bisschen durchgegangen.
Okay.
Deine bisherigen beiden Projekte heißen ja Barnabas Sky und Lazarus Dream. Also ich weiß, du hast auch noch mehr am Start. Und das klingt ja beides immer so ein bisschen nach biblischem Ursprung. Ich weiß, wir haben darüber gesprochen, ist es eigentlich gar nicht, also nicht bewusst unbedingt. Jetzt Atlantis Drive klingt ja nicht die Bohne irgendwie religiös oder sonst wie. Wie kam es denn dazu und was soll Atlantis Drive denn ausdrücken für dich?
Das sollte einfach nur nach 80er klingen und ich bin jetzt ganz ehrlich und bei 80er denke ich auch sofort an Atlantis is calling, SRF. Also an Atlantis ist für jeden Deutschen halt sofort der Mann aus Atlantis, ne? Der Patrick Duffy, die Serie. Oder eben auch Modern Talking mit diesem unsäglichen Atlantis is calling. Für mich hat Atlantis und 80er einfach unmittelbar zusammengehört, warum auch immer. Und dann habe ich versucht, diese Namenskonvention, diese zwei Worte, und zwar ein dreisilbiges und ein einsilbiges. Ich wusste, ich will Atlantis haben und will was hinten dran und irgendwie kam Drive. Keine Ahnung, warum. Und dann hat Alex das natürlich aufgegriffen mit dem Auto. Es hat keine tiefere Bedeutung, außer dass für mich Atlantis und 80er irgendwie zueinander gehört.
Das ist doch super. Hätte jetzt ja auch keine Ahnung, was irgendeine besondere Straße sein können oder so. Gibt ja auch, weiß ich nicht, was für Straßennamen.
Gibt es wohl, weil ich natürlich jetzt rund um den Release immer wieder so eine Google-Abfrage mache, suche Atlantis Drive nicht älter als 24 Stunden, um auch die Reviews zu entdecken. Und da hast du hin und wieder so Websites, wo irgendwelche Häuser im Atlantis Drive in der Straße verkauft werden. Ne? Leider ja.
Dann müsst ihr da ein Video drehen, wo auch immer das dann ist.
Irgendwo in den Staaten natürlich, ne?
Ja, schickst du den Mark vorbei, sagst, guck mal, ob sich das lohnt und dann fliegt ihr alle darüber und nein, Quatsch.
Ich wäre da sofort dabei. Ich war noch nicht in den Staaten tatsächlich, ja.
Ich, muss ich gestehen, auch nicht. Haben ja. wir was gemeinsam. Nicht nur den Vornamen.
Stimmt, genau. Ja, wobei ich tatsächlich, wenn ich in die Staaten fliegen würde, würde ich zuerst New York sehen wollen und zwar Manhattan, weil ich als Kind Kojak geliebt habe, ne, Einsatz in Manhattan und auch diese Architektur, die Architektur da unten, die fand ich irgendwie diese um die Jahrhundertwende, ne, so 1920, so diese ganzen Chrysler-Building und wie sie alle heißen, das Art Deco, das hat mir schon immer gefallen, das würde ich gerne mal in Natura sehen. Mal gucken.
Ja, ich war auch noch nie da und ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, weil man ist ja durchs Fernsehen, glaube ich, so konditioniert auf Dinge, die man irgendwie unbedingt mal sehen würden wollte. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich hin wollte.
Ja, die Staaten sind halt auch wirklich groß, ne? Das stimmt.
Auf jeden Fall. Traditionell würde ich dich jetzt ja eigentlich bitten, 3 Songs in die Podcast-Playlist zu packen. Da wir das ja aber schon mal gemacht haben, haben wir uns jetzt ja spontan stimmt auch nicht, wir haben uns was anderes überlegt. Und wenn wir eben schon so wunderbar über Knight Rider, Airwolf und Co. gesprochen haben, nenn uns doch mal deine 3 Lieblings-TV-Serien, gerne mit Erklärung, was du daran toll findest.
Oh, okay, gut, genau. Also bezüglich Serien bin ich tatsächlich relativ nerdy. Ich bin auch ein echter Trekkie. Also Star Trek fand ich schon immer sehr cool. Fun Fact am Rande, der Jesse Damon, der Sänger von Silent Rage und auch auf den ersten beiden Barnabas Sky-Platten dabei, hat sämtliche Star Trek-Filme beleuchtet. Er kommt nämlich aus einer Gaffer-Familie. Sehr cooles Funfact am Rande. Zurück zu den Serien. The Strain fand ich wahnsinnig gut. Das ist eine Vampir-Serie, eine relativ moderne. Ich möchte gar nicht viel mehr verraten. Sehr scary, wie ich fand. Sehr atmosphärisch und nicht so schnell und hektisch geschnitten wie viele andere Serien heutzutage. Also wirklich empfehlenswert. Gleiches gilt für die zweite Serie, die den relativ unspektakulären Titel Evil hat. Ich habe jetzt die ersten 2 Staffeln gesehen. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, Akte X auf in Richtung religiös-Dämonen. Ne? Da geht's aber es ist eher eine leise Serie ohne große Effekthascherei mit sehr guten Schauspielern, sehr interessanten Stories und oft geht so aus, dass am Schluss nicht klar ist, war es jetzt wirklich eine Besessenheit, war es Einbildung, also so wie es oft in den alten Akte X-Folgen war. Wirklich sehr coole Serie und auch mit einem durchgängigen Handlungsfaden, der sich durchzieht und einzelnen episodenhaften Erzählungen. Und last but not least soll jetzt angeblich ein 2. Mal neu aufgelegt werden, Battlestar Galactica. In den 70ern fand ich die alte Serie natürlich sehr cool, hab aber dann, ich war irgendwie in Spanien im Urlaub und hab mir in irgendeiner Kneipe total den Zug geholt und im Zeitschriftenladen um die Ecke gab es irgendein Magazin mit einer kostenlosen DVD und das war der Pilotfilm zu Battlestar Galactica 2004. Dann habe ich mir den, weil ich im Bett lag und nur gehustet habe, reingezogen, weil ich so einen portablen DVD-Player dabei hatte und war sofort Feuer und Flamme. Will gar nicht zu viel verraten, aber Battlestar Galactica ist keine typische Science-Fiction-Serie, wo es jetzt nur um Weltraumschlachten geht. Der ursprüngliche Schöpfer der ersten Serie, Glenn A. Larson, der hat ja viele 80er Jahre, A-Team, glaube ich, hat er gemacht, Colt für alle Fälle, wie sie alle heißen. Und der war relativ religiös und gehörte einer Splittergruppe der Mormonen an. Und darauf war dieses ganze Konzept von Battlestar Galactica aufgebaut. Mehrere Gottheiten. Es war sehr metaphysisch. Er hat auch das, in der Neuauflage haben sie das Thema Schläfer dann drin, ne? Also wirklich die Unterwanderung von Gesellschaften, ist soziologisch, metaphysisch mit einer der anspruchsvollsten Serien, die ich je gesehen habe und auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
Wenn wir schon bei so einem Thema sind, ganz aktuell, was hältst du von Dune? Von Frank Herbert?
Habe ich tatsächlich auch damals 1984 das Original im Autokino gesehen mit meinem Papa. Mein Papa war auch ein Science-Fiction-Fan und ich stamme ja aus der Nähe von Rammstein mit einem M, ne, der größte amerikanische Militärflughafen. Und die Amis haben ja schon immer auf Drive-In-Kino gestanden. Deswegen gab es in Rammstein ein Autokino und ich habe den damals im Autokino gesehen und fand das damals das Original sensationell. Natürlich auch die Musik von Toto, ne, unfassbar. Ich habe den ersten Teil der Neuverfilmung auf Amazon mir angucken wollen und musste aber nach 10 Minuten ausmachen, weil der Ton bei mir nicht funktioniert. Also die Musik ist ungefähr 500 Mal lauter als die Sprache und jedes Mal, wenn irgend so ein Effekt oder Musik kommt, falle ich vom Hocker und ich bin wirklich lautstärkemäßig nicht empfindlich. Irgendwas stimmte da mit dem Sound nicht, deswegen habe ich es bis heute immer noch nicht gesehen, leider.
Schade, also mir hat es ja gut gefallen.
Ja, deswegen, ich will es auch sehen, aber ich irgendwas, ja, keine Ahnung, irgendwas mit dem Ton oder meinem Surround-System stimmt nicht, leider.
Ist ja auch kein klassischer Science-Fiction, also da geht es ja auch nicht primär um Weltraumschlachten, sondern auch eher um, ja, wie soll man das jetzt sagen, Beziehungsebenen letzten Endes auch, ne, oder Machtgeflechten oder wie auch immer.
Ja, es geht eher so ein bisschen in die Richtung Politik, genau. Taktik, ich sag mal, ja, Heeresführung, aber dieses, es war, ist ja auch umstritten, wofür das Spice steht, ne? Also, es wird ja auch von manchen Leuten behauptet, dass Spice und Öl dasselbe wäre, ne? Und Amerikaner und Nahe Osten und so. Also, man kann drüber streiten, was damit gemeint ist. Ich glaube, Frank Herbert hat das geschrieben als die westliche Welt die Ölfelder im Nahen Osten noch nicht ausgebeutet hat, aber ich weiß es nicht. Tatsächlich, so tief bin ich im Thema nicht drin.
Schade, sonst hätten wir jetzt noch endlos weiter diskutieren können. Aber das Thema.
Aber die Sandwürmer, die waren natürlich eine Sandwürmer, ja, sensationell. Ne? Also, ja.
Kommen wir damit mal weg vom Science Fiction und vom Fernsehen. Wieder zurück zu deinem neuesten Projekt Atlantis Drive. Da du ja keine 3 Songs in die Podcast-Playlist gepackt hast, packe ich aber natürlich trotzdem 3 Songs von Atlantis Drive da rein und würde mich wieder freuen, wenn du zu jedem Song so kurz was erzählen könntest. Ja, bei Lazarus Dream war es irgendwie lustiger, da konnte man von jedem Album einen Song nehmen. Geht hier jetzt natürlich nicht.
Kein Problem.
Aber Potenzial dafür gibt's, oder? Dass es dann nochmal weitergeht?
Ja. Wann auch immer, aber ich würde mal sagen, ja.
Okay. Der erste Song, den ich in die Podcast-Playlist packen werde, hört auf den Namen Living for the Moment.
Sehr schöner Song. Einer der ganz wenigen Songs, die ich jemals geschrieben habe, ohne Gitarrensolo. Und das hat keiner gemerkt. Tatsächlich hat Marc den eingesungen und als er ihn eingesungen hatte, habe ich nochmal den Ablauf komplett über Bord geworfen und neu strukturiert, weil ich es dramaturgisch ein bisschen anders wollte, als er es tatsächlich eingesungen hat. Und im Zuge dessen ist dann das Solo hinten runtergefallen. Mein erster Song ohne Gitarrensolo. Dafür gibt es ein schönes Keyboard-Solo.
Und ein super Bass, also wie ich finde.
Ja, genau. Vielen Dank. Und übrigens, der ist auch auf dem Bass entstanden. Ne? Da habe ich mich wirklich in der Bassseiten gewechselt. Und um dann den zu stimmen, habe ich diese gezupften Bassakkorde gemacht, die du am Anfang hörst. Und daraus ist der Song entstanden.
Wow. Wirklich auf dem Bass, cool. Ja. Ja, textlich gibt es da, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ne? Living for the Moment ist, glaube ich, sehr selbstsprechend und bietet auch nicht viel Raum für Interpretation, würde ich behaupten.
Genau. Carpe diem, lebe den Moment, genieß das Leben.
Absolut. Gute Botschaft. Nächster Song wäre Time.
Auch wieder dieser Zeitbezug. Ne? Da gibt es eine längere Story, die ich versuche kurz zu machen. Ich weiß, dass ich gerne ausschweife.
Macht nicht.
Tatsächlich ist die Musik dazu ziemlich genau, und zwar wirklich ziemlich genau 24 Jahre alt, habe ich im Jahr 2000 geschrieben, als meine Großmutter gestorben ist. Damals noch für Winterland mit dem Titel Time und Zeit heilt die Wunden. Damals habe ich auch den Text und die Melodie verfasst, aber ehrlich gesagt, Text und Melodie waren jetzt nicht so prall. Aber die Musik fand ich immer ziemlich cool und habe gedacht, ich würde jetzt die Nummer gerne nochmal aufgreifen, auch den Titel beibehalten und einfach mal gucken, was Mark Bowles mit dem Titel auf die Musik macht. Und ja, du hast es ja gehört, sehr schöne Nummer.
Ja, sonst hätte ich sie jetzt hier nicht genannt, finde ich auch. Und zum Abschluss, ich glaube, du hast es bei unserer ersten Podcast-Folge schon gemerkt, ich bin so ein Typ, der mag die langen Songs, also welcher könnte jetzt kommen? Heroes, der Abschlusssong, über 8,5 Minuten ist er lang. Ja, hau raus, worum geht's musikalisch und textlich?
Musikalisch tatsächlich, du hast ja vorhin gefragt, wie schreibt man Songs mit jemandem, der in Frankreich sitzt? Unter anderem so, dass man so ein 1,5 Minuten Drum-Intro dem Keyboarder schickt und sagt, hier ist ein Drum Trommel, überlegt er mal ein paar coole Akkorde dazu. Tatsächlich so. Also er hat die Akkordfolgen für den Anfang gemacht. Die waren einfach sozusagen leer gelassen meinerseits. Die Musik ist harmonisch ein bisschen anders als bei den anderen Songs. Auch nicht ganz trivial. Der Bass geht chromatisch runter, weil er mit Umkehrungen arbeitet. Ich gehe von C-Dur auf C-Moll und dann löse ich es wieder auf. Tatsächlich ist es so, man kann nicht so genau sagen, ist er jetzt fröhlich oder traurig, der Song. Das ist weder Dur noch Moll, das geht eher ins Mixolydische. Ne? Ich sage das bewusst deshalb, weil ich den Titel Heroes im Kopf hatte und Mark Bowles gebeten habe, einen Text zu schreiben, der sich mit unseren musikalischen Helden befasst, die uns leider schon verlassen haben. Vielleicht auch jüngst. Ne? Und habe ihm natürlich gesagt, Eddie Van Halen war mit der Grund, dass ich überhaupt Gitarre spielen wollte. Ja, Eddie could play mean guitar, it could reach the stars, oder wie er irgendwie singt. Ne? Oder Freddie Mercury, Freddie could sing like a bird, often without a shirt. Ich meine, das klingt jetzt so einfach, aber es muss dir halt wirklich auch nochmal einfallen. Ne? Also der Text ist richtig, richtig cool. Es ist eine Ode an unsere musikalischen Rockhelden. Er singt auch Janice could sing the blues und singt Blues und singt noch eine Blue Note rein. Also dafür hat er echt einen Preis verdient. Mich hat das total umgehauen, als das Vocal-Demo kam. Also auf den Song bin ich sehr stolz, aber nicht primär wegen des was ich gemacht habe, sondern was Marc da gesanglich, textlich abgeliefert hat, finde ich einfach absolut sensationell.
Das ist doch schön. Ich finde es immer schön, wenn man seine eigene Musik mag.
Ja, auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, du kennst bestimmt Spock's Beard, oder?
Ja, natürlich, klar.
Und irgendwann in einem Interview hat Neil Morse auch mal gesagt, als er gefragt wurde, ja, wie findest du das neue Album? Ja, ich liebe es, aber ich bin unser größter Fan. Und das fand ich sehr schön. Also.
Ja, so ist es tatsächlich auch. Ich höre meine Musik auch gern. Wobei, nochmal, weil du vorhin gesagt hast, was das alles kostet. Ich meine, ich mische auch die ganzen Songs selber ab. Wenn ich einen Tontechniker bräuchte, der das abmischt, wäre ich wahrscheinlich schon ein wirklich armer Alter, aber zumindest ein armer Mann. Aber tatsächlich ist es so, dass ich die Songs immer höre, immer, jetzt auch. Ne? Ich war ja vorhin unterwegs im Auto, habe ich jetzt auch einen neuen Barnabas Sky Song gehört, den mir David Cagle eingesungen hat. Da habe ich gedacht, die Backings sind zu laut und so. Aber ich höre dann die Songs sehr, 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 sehr oft, bis sie gemastert sind. Wenn das Album veröffentlicht wird, höre ich es üblicherweise einmal ganz und dann 1 bis 2 Jahre gar nicht mehr. Dann brauche ich Abstand, weil ich jeden Song wahrscheinlich 500 Mal gehört habe, wenn es reicht, weil ich die Sachen halt selber aufnehme und misch. Und dann brauche ich erstmal Distanz. Aber dann so 2 Jahre später kann ich es wieder mit richtig viel Spaß hören. Und das ist auch mein Ziel, dass ich die Sachen eben ja bis ins hohe Alter genauso genießen kann wie jeder andere Musikkonsument.
Wenn du schon sagst, du mischst das selber und hörst es 500 Mal, versuchst du dann verschiedenes Equipment oder hast du dein Kassettendeck im Auto, ich weiß, es wird kein Kassettendeck sein, oder der CD-Player im Auto oder dein Studio-PC, was auch immer. Gibt's ein Equipment, wo du sagst, da muss das gut klingen, oder probierst du es wirklich auf vielen verschiedenen Equipment-Sachen aus?
3, ganz klar 3. Ich mische, du siehst hinter mir hier diese Boxen mit der weißen Membran. Das sind relativ legendäre Boxen tatsächlich. Die gibt's auch schon ewig nicht mehr. Das ist die Yamaha NSM-10. Die stehen in jedem Tonstudio, das irgendwas auf sich hält, ob das jetzt Abbey Road Studios ist oder wo auch immer. Weil es gibt keine Boxen, die scheußlicher klingen als die. Die klingen
so total nasal. Und wenn es da gut klingt, ist es gut, ja?
Genau, ja. Das ist tatsächlich, also wenn es darauf gut klingt, dann klingt es echt überall gut. Ne? Und auf denen mische ich jetzt eben seit 2007 schon. Das ist natürlich die Nummer eins. Problem ist, die gehen, glaube ich, bei 70 oder 80 Hertz los. Das heißt, du hörst gar nicht, ob es unten wummert. Deswegen brauche ich immer noch mal meinen MP3-Player mit relativ teuren Bose-Kopfhörern, die einen Bassbooster drin haben. Das heißt, das ist mein Netz und doppelter Boden, was das Wummern angeht. Und natürlich noch mal das Auto, normales Autoradio, um dort auch immer noch mal zu hören, ob die Lautstärkeverhältnisse so sind, wie sie sein müssen. Deswegen, wie gesagt, vorhin habe ich gesagt, oh nee, die Backings sind doch zu laut, die müssen leiser sein. Das mache ich nochmal auf einer normalen Audio-Umgebung und gerne auch beim Autofahren, weil du da dieses tieffrequente Fahrgeräusch mit drin hast. Da hörst du immer nochmal anders hin und bist auch ein bisschen mehr in der Wahrnehmung auf die Spitzentöne, ob die dann doch kratzig sind oder zu stark zischen zum Beispiel. Also diese drei Umgebungen, die gehe ich hoch und runter tatsächlich.
Okay. Und womit gehst du die Umgebung aktuell hoch und runter? Weil ich gehe davon aus, gerade ist was erschienen, da ist schon das nächste in der Pipeline bei Herrn Pfeffer.
Drei, tatsächlich. Mit Winterland arbeiten wir schon länger an zwei Alben parallel. Ein Album mit eigenen Songs und ein Album mit 80er-Jahre-Songs. Ich habe bewusst jetzt nicht Covers gesagt, sondern das sind ursprünglich keine Rocksongs, die wir aber zu Rocksongs gemacht haben. So Depeche Mode, Everything Counts mit dreistimmigen Maiden-Gitarren. Crazy von Seal mit einer 8,5-Minuten-Version und einem ewig langen, ausgedehnten Prog-Solo-Part in der Mitte. Duran Duran, Union of the Snake, Cambodia von Kim Wilde im Duett mit einer sehr guten, befreundeten Sängerin Sabrina Roth. Also die beiden Winterland-Alben sollten irgendwann in absehbarer Zeit fertig werden. Dann habe ich gerade fertig aufgenommen, ein Album mit Rob Lundgren von Mentalist, Mystery Moon, das 11. Lied wird jetzt gerade fertig, das kommt aber sehr wahrscheinlich erst irgendwann ja nächstes Jahr im Frühsommer, wird also dann ein Jahr liegen bleiben und tatsächlich fehlt nur noch ein Song fürs nächste Barnabas Sky Album, das relativ sicher im November kommt, wieder mit dabei Danny Vaughan von Taiketto, Daibis Artigas von Pre-Incarnation, weiß nicht, ob du die kennst, das ist ein Sänger aus Venezuela, ein Junge, Sensationsstimme, ganz, ganz toller Mann. Und erstmals dabei tatsächlich ist schon eine Nummer Tony Harnell von TNT, der eine sehr schöne Ballade eingesungen hat. Und das längste Lied, das ich je geschrieben habe, über 9 Minuten, ein epischer Song mit Dirk Kennedy von Hitman.
Ah, okay. Heißt also, so im November, Dezember hören wir uns dann wieder und quatschen darüber, oder?
Sehr gern. Das Cover habe ich übrigens schon veröffentlicht auf Facebook, Over the Horizon. Sehr, sehr, auch so, sieht ein bisschen nach Prog aus und ist auch so gemeint, ne? Weil es sind, ein Song hat 9 Minuten, der nächste hat 7,5, der andere, der noch offen ist, mit Danny Martinez von Guild of Ages, 6 Minuten. Also sind einige lange Stücke drauf, ist nicht wie Atlantis Drive so leichtgängig, ist ein bisschen epischeres, ich hätte es fast gesagt, ein bisschen sperrigeres Material drauf, um sich auch bewusst ein bisschen abzuheben.
Ja, da freue ich mich dann ja ganz besonders drauf, denn wir hatten ja drüber gesprochen, die letzte Lazarus Dream war mir dann ein bisschen zu leichtgängig, aber ist ja Geschmackssache am Ende.
Ja, dann glaube ich, dann ist das nächste Barnabas Sky Album ist dein, wobei ich auch typische AOR-Tracks drauf habe. Also ich sag mal, die Bandbreite auf dem Album ist relativ weit. Mal gucken, ob sie die Leute gut oder nicht gut finden. Mir gefällt es mal so ein bisschen stilistisch, wie gesagt, den Fächer ein bisschen weiter aufzumachen.
Kann ich vollkommen verstehen, weil Stagnation ist ja auch langweilig. Ne? Man will ja nicht, wie AC/DC haben wir es, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, 20 Mal das gleiche Album veröffentlichen, so ungefähr. Ohne jetzt despektierlich sein zu wollen.
Genau. Hat doch irgendwie Angus Young kürzlich gesagt, ja, die Leute werfen uns vor, wir hätten 20 Mal das gleiche Album gemacht. Stimmt gar nicht, haben wir 25 Mal gemacht.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen.
Das ist schon cool, ja.
Ja, aber es läuft ja. So, wie auch beim letzten Mal, darfst du den Podcast gerne mit einem wunderschönen Zitat beenden. Wenn du jetzt nichts hast, ist das auch nicht schlimm. Aber ich gehe davon aus, wer so viel im Kopf hat wie du, der hat etwas sehr schnell parat. Ansonsten bleibt mir erstmal nur zu sagen, vielen Dank dafür. Ja, dass du in einem Jahr zum zweiten Mal hier zu Gast bist, das hat mich wirklich sehr gefreut. Du bist ein unglaublich angenehmer Gesprächspartner und es macht einfach Spaß, dir zuzuhören. Vielen Dank dafür.
Oh ja, wie kriege ich da jetzt die Kurve? Also ganz herzlichen Dank für die erneute Einladung. Mir hat das auch einen Riesenspaß gemacht, auch das zweite Mal für dieses Jahr. Wie gesagt, mal sehen, wenn alle guten Dinge drei sind, würden wir uns ja tatsächlich im Zweifel sogar ein schönes drittes Mal sehen. Da muss aber irgendeiner einen ausgeben, das bin dann wahrscheinlich ich. Also ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mit dir macht das auch definitiv Spaß. Ich glaube, wir haben hier doch, obwohl auch ein paar ernstere Themen angesprochen wurden, wer da jetzt zuhört, gemerkt, dass wir da beide wirklich Spaß dran haben. Und das ist auch das, was ich zum Ende, glaube ich, sagen kann. Ich glaube, diese Musik, die ich veröffentliche, auch wenn es relativ viel ist, ich glaube, dass man jedem Song anhört, dass er aus, von Herzen kommt. Da ist, ich mache das nicht, um irgendwie Geld zu verdienen oder was auch immer. Ich mache das, weil ich gar nicht anders kann. Das will aus mir raus. Da ist Bauch und Gefühl drin. Und ich glaube, das spürt man auch, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich freue mich über jeden, der sich daran mindestens genauso erfreuen kann wie ich.
So sei es. Dann gegebenenfalls bis zum November. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Dankeschön.